ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen. Jetzt kümmern wir uns heute, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, um das Königshaus Großbritannien, wo ja zuletzt die gesundheitlichen Themen den Vorrang hatten, natürlich sowohl bei König Charles als eben auch bei Kate. Und heute erfahren Sie bei uns, was es aus dem Königshaus Großbritannien Neues zu berichten gibt. An dieser Stelle begrüße ich aber natürlich wie gewohnt meinen werten Kollegen und Royal-Experten Andy Englert. Hallo Andy.
Hallo liebe Julia. Und jetzt schauen wir eigentlich in das Königshaus schlechthin nach Großbritannien, wie wir das schon öfter in diesem Podcast getan haben und das zuverlässig immer wieder interessante News für uns liefert. Und dazu begrüße ich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Royal Talk.
Da steigen wir doch direkt mal ein mit König Charles, würde ich vorschlagen, der sich ja schon auch wieder ein gewisses Programm abverlangt, muss man ehrlicherweise sagen. Er war ja gemeinsam mit Camilla unterwegs. Wie schätzt du das Ganze ein, lieber Andy? Wo waren sie überhaupt? Und wie würdest du seinen Zustand bewerten, jetzt auch einfach nach der Krankengeschichte?
Man könnte sagen, dort, wo es weh tut, und zwar politisch und was auch von der Reise anstrengend ist, nämlich in Australien und in Samoa. Und am Ende der Reise, also in Samoa, man muss, wenn man es nicht in Geografie ganz kundig ist, sagen, das ist ein Land in der Südsee, das vorwiegend aus Inseln besteht, das auch vom Klimawandel bedroht ist. Das weiß auch Charles. Und am Ende der Reise sagte Charles, er wünsche sich, hier nochmal herzukommen, wenn ihm das irgendwie möglich ist. Darauf hat Camilla, die eigentlich sonst ein Musterbeispiel an Disziplin ist, auch für Fotografen sichtbar, sind ihr einige Tränen über die Wange gelaufen. Das ist jetzt eine Situation, die vielleicht in vielen anderen Fällen eine Fußnote gewesen wäre. Wäre das bei einer Reise vor 40 Jahren mit Charles und Diana gewesen, hätte man dem wahrscheinlich keine Bedeutung zugemessen. Aber man kann das auch so verstehen, wenn ich alt genug werde, würde ich hierher gerne nochmal kommen. Und die Reaktion von Camilla drückt zumindest, ich sag mal, eine gewisse Sorge um Charles aus. Denn Camilla hat auch immer wieder gesagt, sie hat ja auch in den ersten Momenten, in den ersten Monaten, nachdem bekannt wurde, dass Charles eine Krebserkrankung hat, sehr viele Termine persönlich alleine wahrgenommen und auch immer wieder darauf hingewiesen, dass also Charles kämpfe und sie Angst habe, dass er sich mehr um seine royalen Aufgaben kümmere als eigentlich um seine Genesung und sie immer hofft, dass er sich dabei nicht übernimmt.
Ja, ich finde, man hat ihr so ein Stück weit angemerkt, dass sie doch einfach sehr besorgt ist um ihn, um seine Gesundheit. Und da merkt man ja, finde ich, auch wieder wirklich ganz deutlich diese Verbundenheit, also diese emotionale Nähe dieses Paares. Denn wie du sagst, gerade bei öffentlichen Auftritten ist natürlich Camilla auch mittlerweile Profi, weil sie sie am laufenden Bande sozusagen absolviert. Und nichtsdestotrotz hat man da einfach diese sehr menschliche Geste an ihr oder diesen sehr menschlichen Ausdruck wahrgenommen, was finde ich schon auch eigentlich ein zwar stilles, aber gewissermaßen doch sehr lautes Statement auch sein kann. Wie würdest du es denn einschätzen? Wie steht es denn eigentlich um Charles? Also haben wir da mittlerweile konkretere medizinische Erkenntnisse?
Nein, ich blende noch mal kurz zurück. Vor etwa Jahresfrist wurde mitgeteilt, dass sich Charles einem Routineeingriff wegen einer gutartigen Vergrößerung der Prostata, man muss sagen, Charles war zu diesem Zeitpunkt 75, er wäre nicht der erste Mann in Europa und auf der Welt, dem sowas passiert. Und normalerweise wurde davon ausgegangen, Das ist in 2 Tagen Krankenhausaufenthalt erledigt.
Ja.
Und das sei wirklich ein reiner Routineeingriff. Mhm. Er verließ dann auch tatsächlich in diesem Zeitrahmen das Krankenhaus wieder. Relativ kurz darauf wurde mitgeteilt, dass bei Charles eine Krebserkrankung festgestellt worden sei. Es sei nicht Prostatakrebs. Weitere Auskünfte werde man nicht geben. Diese Auskünfte gab es auch bis heute in offizieller Form nicht. Er hat sich verschiedenen Therapien unterzogen. Auch da wurde nicht wirklich in letzten medizinischen Details mitgeteilt, wie die ausgesehen haben. Normalerweise wissen wir alle, es sind das irgendwelche Formungen von Bestrahlungen und Chemotherapie. Da begebe ich mich jetzt auch nicht zu weit ins Reich der Gerüchte, weil das wird normalerweise in allen Fällen, wo Krebs schulmedizinisch behandelt wird, eingesetzt.
Ja, also konkret festzuhalten bleibt eigentlich, wir wissen es gar nicht so ganz genau, was bei Charles da aktuell zugrunde liegt und wie es wirklich um ihn steht. Aber wie wirkte er denn auf dich jetzt angesichts dieser Reisen? Und jetzt hast du es natürlich gesagt, es ist schon auch strapaziös, ans andere Ende der Welt zu fliegen, dort Termine zu absolvieren, auch mit Zeitverschiebung, mit anderer Klimazone und so weiter, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz wirkte er zumindest auf mich schon ein Stück weit abgeschlagen an der einen oder anderen Stelle. Wie war denn dein Eindruck?
Ja, liebe Julia, den Eindruck teile ich genauso. Und vor allem hat man auch, finde ich, mit zunehmender Reise gemerkt, das waren ja doch fast 2 Wochen all around, dass er wirklich müde und strapaziert wirkte. Er hatte auch, das ist jetzt wahnsinnig laienhaft ausgedrückt, aber fast jeder wird verstehen, was ich meine, ein bisschen blass aus. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, Charles ist, wie es seine Mutter war, wie es sein Vater war, ein sehr disziplinierter Mensch. Und Charles versucht auch, den Menschen, die sich darauf freuen, die ihm was bieten wollen, die sich ihm mitteilen wollen, die ihm Respekt erweisen wollen, gegenüber so zu verhalten, wie er der Meinung ist, dass es auch angemessen ist und da auch wahrscheinlich seine eigenen Befindlichkeiten, auch wenn es weh tut, mal nach hinten stellt. Dann darf man ja auch nicht vergessen, es ist nicht nur eine lange Reise, es ist Zeitverschiebung, es ist Klimaverschiebung.
Genau. Ja.
Und sowas, dann, es ist natürlich auch politisch von einer gewissen Brisanz. Ich würde das gerne mal erklären. Es gibt noch einige Länder auf der Welt, die, nachdem das britische Empire, das Kolonialreich, schrittweise aufgelöst worden ist, die Queen anerkannt haben und im Moment auch Charles als so eine Art repräsentatives Staatsoberhaupt.
Ja, richtig.
Das sind vor allem an größeren Ländern Australien, Neuseeland und Kanada. Schlussendlich hat Charles in allen diesen Ländern gar nichts zu bestimmen. Es ist nur eine relativ starke Präsenz in offiziellen Amtsstubenporträts und durch die Präsenz auf Briefmarken und Zahlungsmitteln, so komisch das klingen mag. Und während zum Beispiel die Queen noch die Geldscheine von Australien mit ihrem Konterfei geziert hat, gibt es das jetzt bei Charles schon nicht mehr.
Und da möchte ich doch gleich einhaken, denn es gab ja einen Vorfall, der sich ereignet hat im australischen Parlament. Kannst du das einmal umreißen, was da geschehen ist und natürlich auch, welche Bedeutung oder welche Tragweite das letztlich hat?
Ja, es gab einen Empfang, eine Art Festakt im australischen Parlament. Da ist eine Senatorin, heißt das, glaube ich, dort. Es würde etwa entsprechen einer deutschen Bundestagsabgeordneten, würde ich das jetzt mal bewerten, die sich als Nachfahrin der australischen Urbevölkerung, also Aborigines, nannte, selbst benennen sich die auch so. Es haben da einige vor dem Parlament protestiert. Wir reden jetzt hier nicht von sehr vielen Menschen, wir reden hier von etwa 2-3 Dutzend. Und sie trat dann an und schrie laut rein, "You are not my king." Okay, das ist eine Geschichte, sie sind nicht mein König. Und wies dann darauf hin, dass also die Briten und auch das Königshaus zuständig seien für Umweltzerstörung. Man hat ihnen das Land weggenommen und dergleichen mehr. Damit war es erledigt. Die Sicherheitsleute haben sie rausgeführt. Das war jetzt nicht irgendwo ein Attentatsversuch oder so.
Ja.
Das ist, ich sag mal so, wie das Menschen von Greenpeace mal gelernt haben, nütze die Chance und mache im Prinzip die Weltöffentlichkeit auf dich aufmerksam. Diese Abgeordnete hat eine enorme Reichweite für ihre Anliegen bekommen. Charles persönlich Vorwürfe zu machen, ist eigentlich ein Blödsinn. Und das ist auch nicht gerecht, weil er eigentlich erst mit der Person von Charles in dem Königshaus eine gewisse Bereitschaft auch einkehrte, sich mit dem kolonialen Erbe Großbritanniens auf vielen Kontinenten, da werden natürlich heute große Vorwürfe erhoben.
Ja.
Und diese Vorwürfe sind auch durchaus berechtigt, auch wenn in vielen Fällen lange, lange Zeit dazwischen liegt. Charles ist aber eigentlich jemand, der gerade bei Sachen wie der Zerstörung der Umwelt und deren Ausbeutung eigentlich eher eine Position vertritt, die eigentlich schon vor 30, 40 Jahren sehr progressiv war und weitgehend dem, wie Königshäuser damals sich darstellten, um Jahre, viele Jahre voraus war. Aber man muss jetzt auch eines sagen, Charles hat das sehr clever gemacht. Er hat das zur Kenntnis genommen. Er hat danach seine Rede gehalten. Er ist nicht darauf eingegangen, wie hätte er es auch sollen. Diese Souveränität besitzt er. Das ist ein Zwischenfall gewesen, wo ich sage zwischen, ich weise auf das Schicksal meiner Verwandtschaft, meiner Vorfahren hin, einerseits von der Abgeordneten und andererseits kann man vielleicht auch sagen, ein bisschen gratis Wahlkampf vor den Kameras der Welt.
Dann lassen wir das doch erst einmal so als Zwischenruf stehen und blicken aber wirklich jetzt nochmal auf die Akteurinnen im britischen Königshaus. Und ich möchte die Brücke schlagen jetzt zu Prinzessin Kate. Auch da sind wir ja weiterhin besorgt um ihre Gesundheit. Wie schätzt du dort die Lage ein? Wie steht es um sie? Auch dort ist ja nicht näher bekannt, was sich jetzt ganz konkret hinter ihrer Erkrankung verbirgt. Und auch wie es für sie weitergeht, also wie sie in welcher Form, in welchem Umfang auch Auftritte wahrnimmt, richtig? Wie ist da aktuell der Stand?
Es gab vor einigen Wochen ein Video, das am Strand von Norfolk offenbar produziert ist, dass Kate, William und die drei Kinder eigentlich sehr gut gelaunt, freizeitmäßig im Wald, am Strand und dergleichen zeigt. Das ist jetzt, diese Art der Präsentation ist nichts Neues. Dieses Paar hat sich und auch seine Kinder nie imperial inszeniert.
Auch jetzt, ja.
Richtig. Diese Familie wirkte auf diesem Video recht glücklich und befreit. Und man hat schlussendlich mitgeteilt, dass die Krebstherapie offensichtlich erfolgreich war, dass es Kate wieder gut gehe. Als das Video veröffentlicht wurde, also da war eine gewisse Zeit auch dazwischen, das ist nicht ganz schnell geschehen, war die Familie von William und Kate gerade mit ihren Kindern auf der Rückreise vom schottischen Balmoral, wo traditionell im Spätsommer sich die meisten Royals gern aufhalten. Die Queen hat das über Wochen immer getan. Dann hieß es aber schon wieder, vorsichtig, ja, aber die nächste Chemotherapie oder Bestrahlungstherapie würde bereits in Kürze beginnen. Nun glaube ich, wissen wir alle eins, auch wenn wir diese Zeile immer gerne schreiben würden oder schreiben oder gerne lesen, Krebs besiegt. Das ist immer relativ und ein Mediziner wird Ihnen immer sagen, ja, in den meisten Fällen können Sie Krebs nicht besiegen. Es mag jetzt sein, bei einigen Sachen, wenn man Sachen großflächig entfernen kann durch Operationen und dergleichen mehr, ist das manches Mal möglich, aber in ganz vielen Fällen muss man immer damit rechnen, dass es irgendwie was gestreut hat, wie man das ausdrückt, im Körper. Man weiß auch schlussendlich nicht genau, wie langanhaltend sowas ist, wenn dann eine Therapie wieder beendet ist. Was kommt zurück? Wie entwickelt sich das weiter? Ja. Wir wissen bei Kate auch nur, fast zur selben Zeit wie Charles, also etwa vor knapp einem Jahr, hat man gesagt, sie müsse sich einer Unterleibsoperation unterziehen. Das wurde aber schon nicht als Routineeingriff dargestellt. Hinter den Kulissen hieß es, und dem glaube ich auch, Kate hätte eigentlich zu lange damit gewartet. Das ist jetzt auch nicht irgendeine brandheiß verkaufte Information, sondern das ist wohl schon irgendwo, entspricht es der Tatsache. Es würde auch den Naturell von Kate die ja ähnlich wie Charles auch immer versucht, präsent zu sein, ja, ihre Pflichten zu erfüllen als Prinzessin gegenüber der Familie, als Schirmherrin und so weiter, dass die mir gesagt hat, ja, aber erst muss ich nur das machen, dann muss ich das machen, dann muss ich nur das machen.
Dass sie sich selbst vielleicht an der Stelle ein Stück weit hinten angestellt hat, wie du es gerade schilderst, richtig?
Ja, und es ist natürlich auch immer dieses zweischneidige Schwert, das immer diskutiert wird, dass Leute sagen, ja, warum legen die nicht die Karten auf den Tisch? Warum werden hier nicht genaue Diagnosen rausgegeben? Ja. Ich versuche das auch mal zu erklären. Dass, man muss natürlich zwei Sachen sagen. Erstens mal, man weiß bei den Leuten, wer die behandelnden Ärzte in der Vergangenheit waren. Und man will auch möglicherweise nicht diese Leute hier ins Fadenkreuz bringen, indem man sagt, die hätten mögliche Kunstfehler begangen, Diagnosen verpennt und dergleichen mehr.
Verstehe.
Das Zweite ist auch, es gibt natürlich alle möglichen Menschen, die jetzt sagen würden, oh, da habe ich eine Chance. Und ich sehe dann auch Talkshows und Blogs und sonst irgendwas und Interviews in Zeitungen und wo auch immer auf der Welt, wo dann, ich sag mal, qualifizierte oder nicht qualifizierte Experten, einschließlich Geistheilern, Scharlatanen, selbsternannten Schamanen und dergleichen mehr, und vielleicht auch irgendwelche Menschen, die dann überteuert irgendwelche Produkte verkaufen wollen, würden sagen, ja, also ich könnte die heilen und die, der muss jetzt das machen und die muss jetzt das machen und so weiter. Ich glaube, dass man auch so eine Büchse der Pandora nicht öffnen möchte.
Möglich,
es scheint auch wirklich so zu sein, dass jetzt abgesehen von einem überschaubaren Kreis behandelnder Ärztinnen und Ärzte, dass wohl auch in der Familie und auch in dem Umfeld auch nur sehr, sehr wenige wohl wissen, was wirklich genau die Diagnose sind.
Was wir aber wissen, ist, dass einer wirklich sehr betroffen war, auch von Kates Krankheit, und zwar spreche ich von Harry. Und auch da wollen wir jetzt nochmal den Blick hinwenden. Ich wollte eigentlich sagen in die USA, aber wir haben Harry in jüngerer Vergangenheit gar nicht dort angetroffen, sondern in Südafrika alleine und zwar bester Laune. Und wiederum Meghan in L.A., wo sie Termine wahrgenommen hat, auch ehrlicherweise guter Laune. Kann man sagen, dass die zwei sich beruflich getrennt haben oder einfach ihre eigenen Wege gehen? Wie würdest du das einschätzen?
Wenn man mal davon ausgeht, die Vergangenheit und auch, ich sag mal, die Erfolge oder das, was die, bevor sie erstens ein Paar wurden, zweitens geheiratet haben, drittens der Mexit kam, also sprich die Abreise in die Vereinigten Staaten, ist natürlich Harry jemand gewesen. Der war immer gerne im Kreis von Soldatinnen und Soldaten, das wissen wir von den Invictus Games. Er war auch sehr gerne zum Beispiel in Afrika. Er liebt die Menschen dort, er liebt die Natur dort. Er hat sich immer für den Naturschutz eingesetzt. Harry ist ja auch nicht, ich sag jetzt mal, aufgefallen als der bestgekleidetste Mann der Welt, sondern der hat es eigentlich schon immer gerne auch ein bisschen handfest gehabt. Harry galt jetzt nicht als eine Diva. Also man weiß, dass Charles ein Perfektionist ist und der braucht also was weiß ich, eigene Matratzen in jedem Hotel, die er sich mitbringt und dergleichen mehr. Harry ist eigentlich schon sehr, ich meine, der war ja auch im Afghanistan-Einsatz, das ist schon jemand, der eigentlich sehr handfest und ohne großes Murren mit sowas klarkommt. Meghan ist nicht der Typ. Meghan hat sich, ich sage jetzt zwar immer, ein Mittelding aus Künstlerin, Schauspielerin, Feministin, politische Aktivistin, so verstanden, aber ich sage mal eher die US-Variante Marke Großstadt. Dieses Basisprogramm, wo Harry immer ganz stark war, was auch früher dem Königshaus sehr genützt hat, der hat ja ähnlich wie seine Mutter ein ganz großes Plus, er hat keine Berührungsängste. Der nimmt egal wo auf der Welt Kinder auf den Arm, selbst wenn die krank sind, der gibt jedem die Hand. Das ist schon, der setzt sich auch mal am Boden in Dreck. Der ist da auch lieber mit Jeans und mit irgendwelchen Trekkingschuhen unterwegs als mit dem Smoking. Also und da muss man halt auch eines sagen. Es gibt ein recht vernichtendes Urteil von Tina Brown. Für die, die sie nicht kennen, in meinen Augen die Kollegin in Großbritannien, die ich als Diana-Biografin und auch als Königshaus-Kennerin am höchsten einschätze. Erstens mal verfügt die über sichtbar gute Quellen und ich persönlich bin auch soweit, dass ich ihre Rückschlüsse und Interpretationen aus den vorliegenden Fakten in den meisten Fällen teile. Und die hat jetzt auch gerade vor kurzem gesagt, Megans Ideen waren, das hat sie auch relativ deutlich formuliert, was eigentlich gar nicht sonst ihre Art ist, totaler Mist. Und was sie immer für kreative Ideen hatte, die waren nicht vermarktbar in der Gemengelage. Die waren am falschen Platz zur falschen Zeit mit den falschen Erwartungen und Versprechungen. Dieses Modell, sich irgendwie als Reality-TV-Ikonen aufzubauen, was meines Erachtens nicht unbedingt Harrys Ziel war, das ist irgendwo so nicht so ganz durchgeschlagen, wie man sich's vorstellte. Und man darf auch nicht vergessen, es gab auch zwei, ich sag's mal, merkwürdige, inoffizielle staatsbesuchartige Reisen.
Ja, was hat's denn damit auf sich? Du sprichst von diesen Besuchen in Nigeria und in Kolumbien, richtig? Das sind doch eigentlich Länder, wo man erstmal zusammenzuckt, finde ich, oder? Also durchaus anerkannt gefährliche Regionen dieser Erde. Jetzt sagtest du inoffizieller Staatsbesuch, das hängt natürlich damit zusammen, dass die beiden ja nicht mehr offiziell in Amt und Würden sind, aber im Grunde ja doch gewissermaßen so angereist, richtig?
Ja, also man muss jetzt auch sagen, es ist natürlich etwas bizarr und die englischen Medien und die englische Öffentlichkeit, die natürlich Harry mit Memoiren und einigen Aussagen und dann auch noch getoppt durch irgendwelche Sachen, die Meghan von sich gegeben hat, die steht ihr nicht besonders auf der Seite und die sagen, ja, spinnen die eigentlich? Harry jammert die ganze Zeit rum, er kann nicht so richtig nach Großbritannien reisen, wo ihn zum Beispiel durchaus in Clarence House zum Beispiel oder so Gästezimmer, er hat ja keinen richtigen Wohnsitz mehr dort, zur Verfügung stehen würden. Ich sage mal, das sind mit Sicherheit, gehören die zu den 3 Dutzend bestgesichertsten Objekten in London. Kolumbien und auch Nigeria sind jetzt nicht unbedingt Länder, wo man im internationalen Vergleich sagen würde, es sind vorbildlich funktionierende Demokratien wie ein skandinavisches Land, ein Benelux-Staat, die Schweiz oder von mir aus ein Land wie Kanada. Also das sind schon irgendwie merkwürdige Territorien, dann hieß es auch in Nigeria, komische Leute, die mit allen möglichen Korruptionsgeschäften und sowas beschäftigt waren und da auch drinnen sind, da haben die dann da empfangen und hofiert. Das waren sicher Schüsse, die nach hinten losgegangen sind, aber Achtung, das zeigt natürlich schon, lassen wir mal Meghan hier in dem Punkt weg, Harry hat vielleicht diese offiziellen Auftritte für das Königshaus gar nicht so ungern unternommen.
Es wirkt fast ein bisschen so, als ja, würde er da selbst sich jetzt so ein bisschen diese Momente oder eigentlich, naja, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, diese vielleicht royalen Lieblingsbeschäftigungen oder wie du sagst, die er jetzt gar nicht so ungern gemacht hat, also sei es sich für Charity oder für Schutzgebiete einzusetzen in Afrika, wie wir gehört haben, aber jetzt auch eben diese offiziellen Besuche. Kann es sein, dass er da ein Stück weit vielleicht was vermisst, was ihm mittlerweile dann doch einfach fehlt? Und ganz ketzerisch gefragt, hast du den Eindruck, Harry kehrt zurück?
Vor einem Jahr hätte ich gesagt, was eine merkwürdige Frage. Nun darf man eines nicht vergessen, was du gerade angesprochen hast und worüber wir auch im Vorfeld schon geredet haben. Harry war sehr betroffen, ist es wohl auch noch aufgrund der Krebserkrankung von Kate. Da gibt es jetzt sicherlich einen ganz einfachen Grund. Ein Mensch um die 40, Kate ist unwesentlich älter als Harry. Der zuckt natürlich zusammen, wenn Gleichaltrige auf einmal von sowas betroffen sind.
Genau. Und man wusste ja auch, dass die beiden sich insbesondere in dieser Dreierkonstellation ja mit William auch durchaus nahe standen, eine Zeit lang.
Absolut. Sehr nahe. Und da darf man ja auch nicht vergessen, Harry ist mit Sicherheit jemand, der viele Fehler gemacht hat. Man könnte vielleicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen mir es nicht übel nehmen, aber bei uns Süddeutschen und Österreichern ist, wenn man sagt, er ist mal ein dummer Bub, der vielleicht dann auch ein bisschen gekränkt war, der sich auch teilweise, ich sag mal, von geschickten Ghostwritern vielleicht entsprechend herausgefordert zu manchen Aussagen hat bewegen lassen, die vielleicht die Verkaufszahlen seines Buches gesteigert haben, die ihm aber Ärger eingebracht haben. Schlussendlich ist Harry ja kein Mensch ohne Herz. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und Harry war auch schon immer ein Mensch, der eigentlich viel offener gegenüber anderen Menschen, wem auch immer, war als sein Bruder William, der doch eher ein bisschen distanziert ist, wo man immer das Gefühl hatte, William ist ein sehr höflicher Mensch, der kann auch, wenn er sich wohl wohlfühlt, sehr humorig sein, das habe ich selbst erlebt. Aber schlussendlich, Harry war so das Naturtalent, der einfach überhaupt keine Probleme damit hatte in früheren Zeiten. Also wenn dem jetzt nicht jemand blöd gekommen ist und irgendwie was ihm irgendwas verkaufen wollte oder ihn irgendwie bedrängt hat, war der eigentlich total entspannt gegenüber allen.
Ja, da sprichst du jetzt einen Wesenszug an, den man, finde ich, mittlerweile aus der Ferne so ein Stück weit wieder beobachten kann. Hast du das Gefühl, dass sich da jetzt was zurechtgeruckelt hat in seinem Leben? Also, dass er einfach wieder mehr bei sich selbst ist? Denn er ist ja gewissermaßen schon auf der Sonnenseite und so dumm war die Entscheidung, in die USA zu gehen, ja dann auch doch wieder nicht. Denn er hat ja eine große Erbschaft, die ihm zuteil geworden ist, angenommen und sich natürlich den Vorteil durch kalifornisches Recht gesichert, da einiges an Steuern einzusparen, richtig? Also ist er vielleicht sogar der Gewinner aktuell im britischen Königshaus?
Zumindest ist es so, dass seine Urgroßmutter Queen Mum ja fast 102 wurde und dann im Jahr 2001 verstorben war, Konten eingerichtet hat für Enkel, Urenkel und so weiter, die dann in verschiedenen, wo natürlich verzinst wurde und entsprechend angelegt und die ausgezahlt wurden zu gewissen, wie es in solchen Fällen oft üblich ist, Lebensaltern. Sie hat offensichtlich schon gewusst, dass Harry als junger Mann vielleicht nicht allzu viel Geld kriegen soll. Deswegen gerade jetzt mit 40 aus diesem, ich sag mal, Nachlassfonds von Queen Mum, der in den 1990ern wohl einbezahlt und aufgelegt wurde, zwischen 8 und 9 Millionen Euro bekommen.
Ja, stattliches Sümmchen.
Das ist eine schöne Summe. Und vor allem, er ist zwar britischer Staatsbürger, aber hat in Großbritannien keinen Wohnsitz mehr. Das heißt also, er hat einen Wohnsitz in Kalifornien. Und in Kalifornien sind bis zu 12 Millionen Euro als Erbe in diesem Fall steuerfrei.
Beachtlich.
Das heißt also, er kriegt das quasi voll ausbezahlt. Wäre er noch Prinz oder Prinzessin hin oder her, derselbe Harry, hätte aber einen Wohnsitz, einen Hauptwohnsitz in Großbritannien, dann hätte er dafür 40% Erbschaftssteuer abdrücken müssen. Also wir reden von etwa 3,5 Millionen. Alles jetzt umgerechnet in Euro. Das ist natürlich, wären da noch gut um die 5 geblieben, ist immer noch schön, aber 40% ist natürlich ein gewaltiger Satz. Und das hat er sich relativ legal gespart. Wir befinden uns jetzt im Zeitpunkt der Aufzeichnung in der heißen Phase der Wahl in den USA. Man hat ja immer noch die offene Frage, was hat Harry in den Fragebogen eingetragen, als er sich in Amerika niedergelassen hat, und zwar hinsichtlich Drogenkonsums. Hat er gesagt nein, dann hat er in seinem Buch und in verschiedenen Interviews was Falsches behauptet, da hat er gesagt, hätte er. Hat er geschrieben, ja, hätte man ihm eigentlich die Einreise zumindest möglicherweise ganz verwehren, aber mit wesentlich strengeren Auflagen. Nun wissen wir auch, dass also eine Stiftung von Juristen und Menschen, die dem ultrakonservativen politischen Spektrum der USA nahestehen, unter anderem auch viele, die das bei Donald Trump tun, sagen, wir wollen die Offenlegung dieser Akten, also sprich dieses Fragebogens. Das ist bisher gerichtlich abgelehnt worden. Die setzen jetzt die Hoffnung auf eine Wahl von Trump, dass da offensichtlich Tempo reinkommt. Das Interessante ist aber, dass an sich der ansonsten international nicht so auffällige Sohn Eric Trump, aus welchen Gründen auch immer, so quasi gesagt hat, so nach dem Motto, das werden wir aufdecken. Wir werden Harry nicht rauswerfen, weil wir eigentlich die britische Monarchie sehr geschätzt haben. Die Queen war eine wundervolle Frau und auch immer fair und offen und sonst irgendwas. Ich denke auch, dass wahrscheinlich andere politische Probleme sind. Aber man darf nicht vergessen, weniger Harry, vor allem Meghan hat sich ja, als sie noch in London waren, so damals hieß es noch Twitter, heute heißt X, wo ja auch Donald Trump gerne was abgibt, Duelle geliefert, indem sie ihn scharf angegangen ist. Er schrieb dann, what a nasty person, was für eine unangenehme, dumme Frau und so weiter. Also das waren nicht gerade Freunde, wobei man sagen muss, es ist auffällig. wir brauchen nicht darüber reden, dass natürlich Meghan Kamala Harris wählt und unterstützt. Das steht ja überhaupt nicht zur Diskussion. Harry wählt nicht, weil er Brite ist. Mhm. Aber sie hat sich im Gegensatz zu der letzten Wahl, wo sie sich sehr, sehr offen und klar für Biden ausgesprochen hat, relativ zurückgehalten. Nun kann man auch sagen, vielleicht erstens mal, denke ich mal, sind solche Wahlempfehlungen von Leuten wie Taylor Swift, Bruce Springsteen, J-Lo oder John Bon Jovi wahrscheinlich in der amerikanischen Öffentlichkeit wertvoller als eine von Meghan. Und es gab auch eine Umfrage so nach dem Motto vor mehreren Monaten, es würde unsere Wahlentscheidung in ganz hohem Maße überhaupt nicht beeinflussen, was die sagt. Und im Gegenteil haben sie nur manche gesagt, wenn Meghan für die ist, dann wähle ich sie schon aus dem Grund nicht.
Aha.
Also das war vielleicht auch der Grund, warum man, aber es zeigt natürlich auch eines, der Horizont für künftige Projekte von Meghan ist natürlich geringer als der von Harry. Und da kommen wir jetzt wieder auf Harry zurück. Weil eins muss man jetzt mal sagen, wir haben vor ein, zwei Jahren noch darüber geredet, Charles steht unter dem Druck der Öffentlichkeit, das Königshaus zu verschlampen. Und jetzt muss man halt leider sehen, wer ist im Moment da noch an der vordersten Linie im Einsatz. Camilla, 76 Jahre alt, eigentlich mal eine ungewollte Königin, die sich erstaunlich, für mich nicht, aber für die meisten, in diese Rolle reingefunden hat, das absolut souverän mittlerweile macht. Aber man darf auch ihr Lebensalter nicht vergessen. Dann hat man eigentlich gesagt, ja, und es geht dann weiter mit William. Ja, William steht zur Verfügung, ist aber der Vater von drei und Ehemann einer kranken Frau. Wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht und wirklich tatsächlich der Krebs bei Kate endgültig verschwunden ist, was wir ihr alle wünschen, aber was jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig realistisch ist, das zu erwarten. Das heißt, er muss sich auch um das, um die Familie noch kümmern. Kate ist nur begrenzt einsetzbar. Sie versucht's. Da habe ich drei Kinder. Das sind Schulkinder.
Ja, doch sehr jung.
Bis ich die mal an Aufgaben ranführen kann. Aber politisch und gesellschaftlich wird mindestens noch ein Jahrzehnt vergehen, bis der erste George und dann seine unwesentlich jüngere Schwester Charlotte, der kleine Louis, kommt ein bisschen später, da irgendwas übernehmen können. Dann habe ich noch in der zweiten Linie stehen Prinzessin Anne, unermüdlich, Klammer auf 74, Prinz Edward und Sophie jetzt auch 60.
Ja, das ist ja nicht zu verachten.
Richtig, und das wäre jetzt für ein liechtensteinisches Fürstenhaus ein Überangebot, aber da habe ich etwa ein Dutzend Gemeinden, die ich alle innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto erreichen kann.
Da haben wir natürlich eine andere Situation in Großbritannien, auch einfach die Häufung der Termine und auch einfach das Verbreitungsgebiet, wenn man so sagen will. Also wir sehen, da ist durchaus immer noch eine angespannte Situation,
Also, und da könnte jetzt die Frage kommen, denn man hat jetzt vor kurzem auf einmal in einer an sich belanglosen Doku, da müssen wir auch nicht näher drauf einsteigen, da ging es um verschiedene Projekte und sowas und Rückblicke. Manche, da hat William das erste Mal Harry genannt und nicht mein Bruder. Das wurde dann nach Aufzeichnung, soll es angeblich 6 Jahre her sein, dass er das zuletzt getan hat. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir sind auch nicht überall dabei. Ich weiß auch nicht, wie seriös sowas ist. Es scheint zumindest aber so, entweder man hat Harry und Meghan überhaupt auch keine Diagnosen mitgeteilt. Das vermute ich, dass es bei Kate wahrscheinlich so war. Ich kann mir aber nicht vorstellen, Charles hat auch Harry angerufen und über die Krankheit informiert. Aber zumindest scheint es jetzt schon so, dass irgendwie so Harry sich irgendwie mehr, vielleicht auch durch diese Notsituation, sein Vater Krebs, seine Schwägerin, die er auch mochte, bevor dann so diese Competition, so wie im Nibelungenlied, Brünnhild gegen Kriemhild, sondern kam, eigentlich gut gestanden hat mit ihr. Und man vielleicht auch irgendwann sagen wird, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Kannst du in irgendeiner Art und Weise, man darf jetzt eines nicht vergessen, Prinz Andrew, der ja auch noch da war, kam auf 64. Der ist natürlich nach dieser Sexaffäre in New York, darüber haben wir oft genug gesprochen, die Familie hat viel Geld gezahlt, um ihn aus der Schusslinie der US-Justiz und Ermittler zu räumen. Aber man hat ihn im Prinzip in die Wüste geschickt, insoweit, dass man ihn jeden Tag, und es war nie sein größtes Hobby, mit ein oder zwei Grooms im Schlosspark von Windsor reiten sieht. Ansonsten siehst du den ab und zu mal auch im Windsorschen Privatgrund mit seinem Auto rumfahren. Ansonsten hat man das Gefühl, der Mann ist völlig kaltgestellt.
Ja. Prinz Andrew ist nicht wirklich existent in dieser Familie, ist der Eindruck, ja.
Nein. In der Familie mag man ihn vielleicht noch irgendwo mitkommen lassen. Ja, zumindest, ich sage mal, das letzte Gesetz nicht gebrochen und jetzt irgendwo sich hingesetzt und gegen Geld abgeliedert.
Aber nichtsdestotrotz ist es sehr spannend, jetzt zu beobachten, wie sich das weiterhin verhält im britischen Königshaus, auf welche Akteurinnen und Akteure da auch König Charles dann letztlich strategisch setzt. Und genau vor diesem Hintergrund, den du gerade geschildert hast, wer ist denn aktuell noch verfügbar? Wer kann denn letztlich Gesicht zeigen? Und das werden wir natürlich weiter beobachten für Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Aber für heute sind wir damit am Ende der Folge angekommen und möchten uns natürlich bedanken, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind und hoffen, wir haben Ihnen einen guten Überblick über die aktuelle britische Situation des Königshauses geliefert. An der Stelle sage ich herzlichen Dank an dich, lieber Andi, für wie immer die wertvolle Expertise.
Und ich an dich, liebe Julia, für das schöne Gespräch, für die sehr kompetenten Fragen und Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wo wir sie uns hören. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, dass wir auch in Zukunft in Ihnen geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer haben werden. Alles Gute, bleiben Sie gesund und wenn Sie es nicht sind, werden Sie es bald.
Podcast von Funke.